auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass ich es mal wieder geschafft habe, eine ganze Reihe wunderbarer Gäste zusammenzufangen, die mit mir über den FC Augsburg sprechen. Und besonders freue ich mich, dass ich es geschafft habe, mal wieder einen Gastfan anzuwerben, und zwar den Sascha vom Wunderbarer HSV-Podcast. Hallo Sascha!
Moin aus Hamburg. Ich darf dir gleich ein bisschen berichtigen, du kannst da nichts für, aber ich habe zu erzählen, dass ich meinen Podcast-Namen zumindest umbenannt habe.
Ah.
Tatsächlich, ja. Also ein Jahr lang Wunderbarer HSV. Der Name hat aber so ein bisschen dafür gesorgt, dass im Grunde viel zu positiv über den Verein gesprochen wurde. Und deswegen habe ich dieses Wunderbar jetzt so ein bisschen rausgenommen. Jetzt nenne ich mich Indino Veritas.
Indino Veritas, das ist fast genau. Noch schöner.
Ja, aber schön, dass ich da sein darf, und ich freue mich sehr auf heute Abend.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, und es ist immer schön, eine mal die andere Fanbrille mit in der Runde zu haben. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir uns in den Haaren liegen. Ja. Aber normalerweise läuft's ja glimpflich ab bei uns. Wir haben ja Gastfans ganz gerne. Und wie der FCA in der Hymne sagt, Fußballfreundschaft ist Pflicht für uns. Also so. Sind wir eigentlich ganz pflegeleicht. Genau. Dann habe ich noch einen neuen in der Runde, den ich begrüßen darf, nämlich den Stefan. Der war auch noch nie bei uns zu Gast. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, freut mich sehr, dass du es auch zu uns geschafft hast. Du wirst uns auf jeden Fall gleich mal was davon erzählen, ob sich's lohnt, nach Hamburg zu fahren, wenn der FCA dort spielt. Bin ich schon sehr gespannt.
Ja, vielleicht gliedern wir den Satz in zwei Teile. Lohnt sich's, nach Hamburg zu fahren? Und wenn der FCA da spielt.
Okay, können wir gerne zwei Teile aufteilen. Super. Ansonsten freue ich mich, dass der Felix mal wieder dabei ist. Hallo Felix.
Servus.
Und auch der Stefan ist natürlich wieder an meiner Seite. Ohne den mache ich ja keine Zirbelnuss. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Genau. Ja, in dieser illustren Runde werden wir versuchen, unser schon fast erwartungsgemäßes Saisonstart-Erlebnis zu verarbeiten. Denn so richtig überraschend ist es ja nicht, dass der FCA sich mit dem Saisonstart ein bisschen schwer tut und ist irgendwie nicht so ganz so toll gelaufen. Jetzt gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, am Ende der Sendung genauso optimistisch wieder rauszugehen, wie wir das letztes Mal geschafft haben, nachdem wir aus dem Pokal geflogen sind. Ich bin gespannt. Wenn ihr es wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und hört uns weiter zu. Bis gleich.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ihr hört Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und der Stefan, der war in Hamburg. Stefan, lohnt sich's, nach Hamburg zu fahren?
Immer. Wunderschöne Stadt, traumhaftes Wetter, immer auch vor allem traumhaftes Wetter da. Spaß beiseite, also ich fahre echt gerne nach Hamburg, bin auch in Zweitliga-Zeiten auch gerne mal zum FC St. Pauli gegangen, aber irgendwie das Volksparkstadion, das ist schon, ich finde das immer total beeindruckend, wenn man da davor steht und diesen riesen Klotz sieht. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben, ob die da das Stadion künstlich 100 Meter erhöht haben und auf den Berg gestellt, den einzigen Berg, den es da in Hamburg gibt. Aber das wirkt immer riesengroß und total faszinierend. Also ich finde, das ist ein cooles Stadion. Auch immer eine schöne Atmosphäre da, war jetzt nicht ganz ausverkauft, kann man vielleicht sagen. War vielleicht auch nicht das mega attraktivste Duell für manchen Hamburger. Aber war trotzdem eine schöne Stimmung und Fischbrötchen kann man im Stadion tatsächlich auch essen, wenn man es nicht zum Hafen schafft.
Okay, also du würdest sagen, lohnt sich, in Hamburg zu fahren? Ich kann das bestätigen, ich habe es auch schon mal geschafft und sehr genossen. Und ja, gut, dieser Eindruck vom Stadion, den kenne ich auch. Das wirkt wirklich riesig. Warum haben wir eigentlich unser Stadion in eine Senke gebaut? Aber egal. Also man muss da so einen Berg runterlaufen beim FCA. So, na, egal. Und ja, wie war es denn dann beim Spiel? So, wie waren denn die anderen Gästefans, wie viele waren überhaupt da? Besonders voll war es, glaube ich, dann auch wieder nicht, oder?
Ja, also ich habe einmal runtergeguckt, ich muss zugeben, ich habe mir die faule Nummer gegönnt und mir einen Sitzplatz geholt. Da war auch ungefähr der halbe Block oben voll, unten war es ganz gut gefüllt, also auf jeden Fall mehr Fans als in Magdeburg. Und oben, ja, die üblichen Wochenend-Sommer-Schlachtenbummler, würde ich mal sagen, viele Familien, viele bekannte Gesichter, aber auch sowohl unten im Stehblock als auch oben im Sitzblock. Und ja, die Stimmung war in Ordnung für ein frühes Gegentor, sagen wir es mal so.
Ja, frühes Gegentor, du sagst es schon.
Ja.
Das heißt, im weiteren Verlauf war der Hamburg-Besuch dann nicht so ganz erfreulich für dich, oder?
Naja, also ich muss das mal wahrscheinlich, ich habe mir dann am Sonntag so Gedanken drüber gemacht, wie war denn das Spiel jetzt eigentlich im Endeffekt? Und ich glaube, wir haben ganz gute Ansätze gesehen da vom FCA. Das Gegentor, das war ja wirklich eine Verkettung unglücklichster Umstände und man kann Gott sei Dank da jetzt auch nicht einen Schuldigen finden und ausmachen, der das jetzt verbockt hat, sondern eher drei und das Gott sei Dank auch in allen Mannschaftsteilen. Also kann man nicht mal sagen, dass die Abwehr da alleine gepennt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir eigentlich der FCA schon ganz gut gefallen, ne? Die haben ordentlich nach vorne gespielt, die Bälle gut gehalten, mussten ja dann im Verlauf so ein bisschen umstellen. Man hat so die ersten 8 Minuten eigentlich schon ganz gut gemerkt, dass Manuel Baum da eher eine defensive Strategie fahren wollte gegen den HSV, der sich gegen defensiv eingestellte Mannschaften wie auch gegen Osnabrück bekanntlich schwer tut, genauso wie wir, wenn wir das Spiel machen müssen. Das mussten wir dann leider ab der 8. Minute. Und das, was man dann gesehen hat, war natürlich mit viel Luft nach oben, aber im Endeffekt gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was wirklich total zu bemängeln war, war die Chancenauswertung, die Chancenkreierung. Da ging wirklich überhaupt nichts zusammen. Finn Bogason tat mir da teilweise wirklich leid. Der hat sich da aufgearbeitet, ist immer wieder nach hinten gegangen, wollte selber Bälle holen, weil die Flanken nicht ankamen. Und Grigoric, der hat sich jetzt vielleicht auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also nicht nur die gelbe Karte, die er da gezogen hat durch seine komische Aktion im 16er, sondern hat auch sonst leider seinen brutalen Schlägel nicht auspacken können. Ich glaube, einmal hat er abgezündet, aber da stand dann doch noch ein Hamburger im Weg. Also Matenia hatte eigentlich nichts zu tun, Hitz hatte eigentlich auch nichts zu tun, das Spiel hat sich irgendwo im Mittelfeld abgespielt und ja, dementsprechend war, glaube ich, auch so die Stimmung insgesamt im Stadion. Da waren immer mal wieder ein Raunen zu hören, aber so ein wirklicher Hexenkessel war es spielentsprechend nicht wirklich.
Mhm. Aber lag denn nicht die vermeintliche Verbesserung vom FC einfach am Spielverlauf und dass danach der HSV extrem passiv war? Weil hatte ich das Gefühl, dass auch bei Magdeburg die Woche davor, dass der FCA deutlich mehr gefährliche Torchancen hatte als gegen HSV. Also ich meine, ich denke, wenn der HSV hätte dagegen halten müssen, hätte sich das Spiel anders entwickelt. Und deswegen finde ich die vermeintliche Überlegenheit so ein bisschen trügerisch.
Absolut, ja, also nachdem da nichts mehr kam vom HSV, nach dem 1-0, musste irgendeine Mannschaft ja das Spiel übernehmen, ne? Und sich gegenseitig die Bälle von hinten nach vorne immer herbolzen, wäre wahrscheinlich zu noch mehr Unmut im Publikum resultiert. Aber klar, irgendjemand muss ja das Zepter dann in die Hand nehmen, ne?
Ja, ja klar. Da wart ihr natürlich auch dran, das muss ich schon dazu sagen. Also diese 9. Minute oder wann das Tor jetzt genau fiel, das ist natürlich, da sind gleich zwei spielentscheidende Sachen passiert eben, ne? Also einerseits unsere Führung, klar, da habe ich jetzt einen mega Satz rausgehauen, aber wie gesagt, wir haben geführt und wir haben aber auch einen sehr, sehr wichtigen Mann verloren und insofern war unsere Mannschaft natürlich auch so ein bisschen gehemmt oder noch gehemmter im Vorwärtsgang als sonst eh schon, sage ich es mal so. Wir sind ja eh nicht dafür bekannt, dass wir da jetzt ein super tolles Aufbauspiel nach vorn haben, sondern wir kommen ja eh schon von hinten mit langen Bällen, versuchen wir schnell nach vorn zu kommen und dieses System mussten wir eben auch wieder greifen lassen, jetzt erst recht nach dem Müll raus war.
Ja, Sascha, erzähl doch mal, wie hast du es, also jetzt kurz zusammengefasst, aber stimmst du Stefans Zusammenfassung mehr oder weniger zu so?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so. Also ich möchte zuallererst gleich sagen, also der FC Augsburg war die bessere Mannschaft.
Doch, danke.
Ja, da gibt's, glaube ich, überhaupt keine zwei Meinungen. War deutlich engagierter oder ich unterstelle meinen Spielern jetzt nicht, dass sie nicht engagiert waren, aber sie konnten es dann eben nicht so gut zeigen wie die Augsburger. Also Augsburg hat viel mehr nach vorne getan als der HSV, aber ist natürlich auch, und das muss ich eben auch ankreiden, ungeheuer abschlussschwach gewesen in dieser Partie. Also ich meine sowas von 11-15 Torchancen gelesen zu haben, also für euch 15. Heraus kommt der Ertrag wie aus dem Magdeburg-Spiel, nämlich 0 Tore. Das ist natürlich sehr wenig. Nur haben wir ja nur eins mehr geschossen, aber entscheidend halt, ja?
Und die Chancen waren auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Also ich finde es halt sehr bezeichnend, dass die gefährlichste Offensivaktion unser Torwart hatte. Also in der ganzen zweiten Halbzeit.
Stimmt, in der Nachspielzeit.
Das war der einzige, also das war wirklich der gefährlichste Torschuss in der ganzen zweiten Halbzeit. Und deswegen meine ich immer mit dieser trügerischen Überlegenheit. Ich finde, sie haben es natürlich gut gemacht und sie haben es gut versucht. Aber der Punkt ist, es ist fast keine ordentliche Hereingabe gekommen, weder von Max noch von Framberger. Ich meine, wie gesagt, absolut die Bemühungen waren da und lag auch in der vielbeinigen HSV-Abwehr, dass die oft nicht durchgekommen sind. Aber zum Beispiel spezifisch Max möchte ich auch mal ankreiden, dass er halt keine Ecke und keinen Freistoß am ersten Verteidiger vorbeigebracht hat. Ja. Also das darf halt, und wenn du halt dann irgendwie 12 oder was weiß ich, wie viele Ecken hast, dann und 6 davon einfach so schon hängen bleiben, das ist halt für eine Mannschaft, für den FCA fatal. Das kann vielleicht Bayern kompensieren oder Dortmund, aber halt wir nicht. Und auch der HSV könnte das nicht.
Nein, auf keinen Fall. Also tatsächlich hat mich Augsburg auch so ein bisschen an den HSV erinnert. Also ich will jetzt nicht davon sprechen, dass der HSV aus jeglichen Krisen raus ist und ein super Fußballteam darstellt. Das ist bei weitem nicht so. Aber es ist tatsächlich so, wie Felix gesagt hat. Also diese kniehohen Ecken, die geschossen wurden und gleich am ersten Verteidiger ankommen und rausgeschlagen werden. Und auch diese nicht vorhandenen Flankenläufe der Außenverteidiger, das erinnerte doch stark an unseren, an meinen HSV. Also von daher, und wie gesagt, also insofern macht euch keine Gedanken, dann steigt ihr eben nicht ab. Wenn ihr so spielt wie der HSV, dann steigt ihr nicht ab.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, dann sind wir ja eigentlich schon gerettet, wenn wir weiterhin so spielen wie der HSV. Oh Gott.
Ja. Also da habe ich vielleicht jetzt gerade eine Nebenbemerkung. Am Abend nach dem Spiel habe ich Kontakt mit einem Freund von mir, der auch HSV-Fan ist. Und wir haben uns beide, ich habe gesagt, um Gottes Willen fängt die Scheiße schon wieder an und so weiter. Und seine Antwort war, ihr landet doch eh wieder vorm HSV. Und ich habe gesagt, ich werde dagegen. Und jetzt haben wir um fast Bier gewettet auf dem nächsten Wacken. wenn der FCA vor dem HSV landet, zahle ich das Bier gerne.
Sehr gut, sehr gut. Es gibt auch Konstellationen, wo es dann vielleicht doch nicht ganz so schön ist, aber über die reden wir noch nicht. Das ist der erste Spieltag.
Genau.
Stefan, hast du noch zum Spielverlauf an sich, der Augsburger, in Augsburg gebliebene Stefan, sag ich mal. Du hast es ja am Fernseher verfolgt. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, es war auf jeden Fall daheim auch wieder sehr anstrengend. Ich denke, wir hätten es vielleicht, wenn wir in Augsburg gespielt hätten, vielleicht eher gedreht mit bisschen mehr Fans im Rücken, weil wir da meistens dann noch diesen Druck aufbauen können. Und irgendwie, es war wirklich so, wie es die anderen jetzt gesagt haben, dass man zwar sehr dominant gespielt hat, aber irgendwie auch nicht richtig in den Strafraum reingekommen ist. Und wenn man dann in den Strafraum reingekommen ist, hat man sich entweder fallen lassen oder wurde dann so vom Ball getrennt, wie es gerade noch so erlaubt war. Und ich erinnere mich auch noch an eine Szene, was jetzt eigentlich viel ärgerlicher war, ist irgendwelche Elfmetersituationen kurz vor der Halbzeit, wo sie, glaube ich, 3-4 Mal den Ball reingebracht haben und nicht kein einziges Mal richtig aufs Tor gebracht haben, wo eigentlich so viel Ping-Pong gespielt werde, hatte eigentlich reinzugehen, der Ball.
Und oh ja, ich erinnere mich dran.
Da hat ein bisschen das Glück gefehlt an dem Tag, muss man auch dazu sagen.
Also für mich wirkte das eher wie, ach, Mensch, du könntest doch hier mal, mach doch du mal ein Tor. Ach nee, du, nimm du ihn, du hattest doch letztens Geburtstag, das wäre doch für dich schön. Also es war wirklich so ein, ach nee, ich trau mich nicht. Keiner hat es geschafft, diesen Ball aufs Tor zu bringen. Es war so, und es ging ewig. Es ging wirklich ewig gefühlt. So, ganz schlimme Szene, ganz schlimm. Ja. Naja, gut.
Für mich hat sich zusätzlich zu Max auch noch Schmieds bei den Standards auch nicht so gut angestellt. Deswegen war das alles so ungefährlich bei Ecken und Freistößen. Und da sind auch einige Freistöße dann gleich im ersten Mal hängen geblieben und gleich ein Konter rein. Also ja. Da muss noch viel gearbeitet werden und vielleicht früher Tommy bringen.
Aber Max und Schmied sind ja auch unsere Frisurenzwillinge.
Ja, die verwechsel ich jetzt mittlerweile. Nicht auseinanderzubringen. Das ist ganz schlimm. Haben die den gleichen Friseur wie der Kampel? Ist das irgendwie Gedächtnisfrisur?
Das macht Jugend oder? Heute so.
Das macht man so. Ach so.
Keine Ahnung.
Das haben sie sich vielleicht vom Ostscholleck abgeguckt. Den kennt ihr auch noch.
Ja, den kennen wir noch, aber der sah doch schon immer so aus.
Ja, stimmt.
Das ist auf jeden Fall extrem irritierend. Liebe Augsburger Friseure, lasst das. Wenn einer von denen wieder zum Nachwerben kommt, sagt, nein, es geht nicht.
Der Schmied fährt extra nach Straßburg, um sich das machen zu lassen. Und ich glaube, der Max ist wieder bei dem, wo auch die Hahn und so weiter auch immer waren.
Dann müsste man mit dem vielleicht mal reden. Weil, also ich meine, einen davon können wir ja verkraften auf dem Feld, aber zwei, also nee. Aber gut, Fußballer und Outfits, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Viel zu weit, viel zu weit. Wir haben ja ein Fußballspiel zu besprechen und nicht die Frisuren. Genau. Ja, dann lasst uns mal kurz auf die heikleren Details des Spiels eingehen. Da gab es ja dann einige. Wir gucken jetzt nochmal nach, was das genau waren. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de und wir sprechen über das Spiel des FC Augsburg in Hamburg beim Hamburger Sportverein, das der FCA leider 1-0 verloren hat. Die Rahmenbedingungen, über die werden wir wohl noch länger sprechen, zumindest in Hamburg, denn es gab eine Verletzung, die jetzt nicht so ganz alltäglich ist. Sascha, wie wird der Jubel und die Folgen von Nikolai Müller denn in Hamburg so aufgenommen jetzt nach dem Spiel?
Ja, dass du mich darauf jetzt ansprichst. Mensch, was eine Überraschung. Naja, es ist eben Müllers typischer Torjubel, den er öfter schon mal gebracht hat und jetzt auch wieder bringen wollte. In der Vergangenheit, wenn er dann mal traf, hat er den allerdings nicht eingesprungen vollzogen, muss ich wohl hier vorausschicken, sondern ich weiß nicht, im Joggen hat er sich dann zweimal um die eigene Achse gedreht mit ausgestreckten Armen und das haben dann teils sogar kleine Kinder kleine HSV-Fans nachgemacht per Video und dann dem HSV geschickt. Also das hat schon seine kleine Historie. So, nun war es wieder soweit, er hat getroffen. Und jetzt neigen wir dann so ein bisschen zur Übertreibung und ja, ist eben erwähnterweise hochgesprungen und das war, glaube ich, der große Fehler, denn er kam, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem rechten Fuß nicht richtig auf und ist dann irgendwie so böse umgeknickt, dass es dann letztlich der Kreuzbandriss war. Meine These ist ja immer, also ich will das nicht zu hoch kochen, weil ich glaube, wenn es nicht da passiert wäre, dann wäre es 5 Minuten später beim nächsten Zweikampf irgendwie passiert oder er wäre im Rasen hängen geblieben. Also man kann jetzt von Karma sprechen oder so oder von Schicksal. Also ich glaube, das wäre dann eben in der nächsten Szene passiert. Es sieht natürlich mega dumm aus. Ja, es klingt ein bisschen sarkastisch, aber wie gesagt, letztlich hat uns das wohl tatsächlich die 3 Punkte auch gerettet dann. Also, weil ich ja eben schon erwähnt hatte vor der Pause, dass der HSV dann ja quasi gezwungen war, durch die Führung und durch den Verlust Müllers dann sein Spiel eben so umzustellen, dass er abwarten konnte und ja, Augsburg kommen lassen musste und das war letztlich unser Glück.
Aha, also du glaubst nicht, dass mit Nikolai Müller das der Sieg irgendwie höher ausgefallen wäre, sondern...
Es ist ja hypothetisch. Also ich kann natürlich jetzt sagen, klar, hätte er einen Sahnetag erwischt und noch 2 Tore mehr zur Halbzeit geschossen. Natürlich weiß ich das nicht, klar. Aber wie gesagt, ist so wie es gelaufen ist, ist es, ja, bis auf die Tatsache, dass es eine sehr böse Verletzung ist, sage ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch, in Ordnung gewesen.
Okay. Und ist es ein wichtiger Spieler für euch? Also trifft euch die Verletzung jetzt hart oder sagt ihr, nee, das können wir ganz gut kompensieren?
Ja, also Müller gehört schon zu den wichtigen Spielern. Es ist ja seine erstmal letzte Saison, also der Vertrag läuft aus am Saisonende und in der Sommerpause hat man ja versucht, sich anzunähern, Verein und Spieler, das hat nicht geklappt. Also Müller soll zu viel Geld fordern, Wolfsburg soll interessiert gewesen sein. Stand jetzt ist, die Verhandlungen wurden abgebrochen und Müller spielt sein letztes Jahr bei uns. Und auch da wieder stelle ich eine These auf, die Verletzung kommt dem HSV als Verhandlungspartner ja ganz gelegen, denn ich glaube nicht, dass einem andere Vereine jetzt noch Interesse haben an einem schwer verletzten, knapp 30-jährigen Spieler. Also ich glaube, da ist der HSV dann im Grunde wahrscheinlich der einzige Gesprächspartner, wenn es um eine etwaige Vertragsverlängerung geht. Wie gesagt, Müller ist ein sehr wichtiger Spieler. Ich würde ihn auch gern noch 1-2 Jährchen weiter bei uns spielen sehen, aber eben auch nicht zu jedem Preis. Und das im Wortsinne, weil, wie gesagt, der HSV ist klamm, das weiß jeder. Und von daher kann man das nicht alles mitmachen, um auch ja jedem Spieler jeden Wunsch zu erfüllen. Und auf Rechtsaußen haben wir ja seit der vergangenen Saison Bakariata, den kennt ihr womöglich. Und ich habe gehört, auch André Hahn kann da auf Rechtsaußen im Notfall eingesetzt werden. Also wir haben ja eigentlich 2 Spieler im aktuellen Kader. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt nachstecken muss sofort. Wie gesagt, der Geldbeutel ist jetzt nicht eben prall gefüllt.
Okay. Na gut. Wie sehen das die anderen? Also mir hat es natürlich in erster Linie mal, also mich hat in erster Linie natürlich das Tor geärgert und dann hat mir der arme Herr Müller auch ein bisschen leid getan, dass er sich gar so verletzt hat. Das hat man, glaube ich, relativ schnell gesehen, dass der jetzt nicht einfach nur jammert, weil ihm zufällig jemand auf den Knöchel gestiegen ist, sondern man schnell gemerkt, der meint's ernst. Oder wie ging's euch damit? Habt ihr gedacht, ha, jetzt sind sie geschwächt oder auweia?
Also ich muss mal sagen, ich saß am Fernseher, ich war erstmal so, hä? Und dann dachte man so, oh Mann, oder irgendwie, dann denkt man sich, war vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis es irgendjemand mal passiert beim Torjubel. Aber dass es natürlich also irgendwie schwerer ist, aber ich meine, im Grunde denkt man sich, ja, vielleicht einfach nur überdehnt, nichts gerissen und morgen lachen wir alle drüber. Mhm. Aber leider war es halt eben genau der Worst Case. Wie gesagt, ich meine, die These hatte ich ja schon mal im Chat vorgebracht. Im Prinzip ist ja Marvin Hitz schuld, weil wenn er den Bann hält, dann passiert es dem Müller nicht.
Ja, stimmt.
Ja, wenn wir alle Sau besser dran. Ja, eben.
Ja. Ja, am Ende ist es halt immer Marvin Hitz gewesen. Ja, das werden doch die Kölner unterschreiben.
Ja, war halt doch auch, also er wirkte zumindest sehr haltbar, der Ball.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, entschuldige. Aber seht ihr das schon so aus Augsburger Sicht, dass Hitz der Schuldige ist am Gegentor letztlich?
Also wie Stefan vorhin schon sagte, natürlich ist eine Kette. Also erstens rutscht Kajubi, also der übrigens auch in der Offensive mehrfach dumm ausgerutscht ist. Also ich verstehe nicht, warum an diesen modernen Fußballschuhen keine ordentlichen Stollen dran sind. Das kann doch nicht wahr sein.
Aber das ist Kajubis Problem, dass er gern im Sitzen Fußball spielt.
Also. Ja, genau. Also auf jeden Fall, Kajubi rutscht aus, dann kommt die Flanke. Framberger ist komplett eingerückt und da hinten stehen zwei Gegenspieler. Also Framberger, der Rechtsverteidiger, ist eingerückt. Völlig, also ohne ersichtlichen Grund. Und hat 3 Meter Abstand zu 2 HSV-Spielern, die sich dann fast noch gegenseitig behindern beim Torschuss. Und dann kommt er auf die Torwart-Ecke nicht fest und Hitz ist da. Und der kriegt den Ball halt nicht am Pfosten vorbeigeleitet, sondern der kullert ihm dann von der Hand irgendwie dämlich rein. Es sind natürlich, wie Stefan gesagt hat, 3 Fehler eigentlich.
Ja.
Aber der vom Torwart wirkt natürlich am eklatantesten.
Ja, weil vor allem, wir kennen ihn ja eigentlich schon als einen, der in solchen Situationen eigentlich nicht daneben langt, aber ja.
Also Hitz war für mich sowieso ein bisschen unsicher, teilweise auch dann beim Ball rausspielen, also bei manchen Klärungsaktionen auch in der zweiten Halbzeit war er nicht souverän mit dem Ball am Fuß.
Hat er nicht irgendwann sogar einem HSVer direkt den Ball wieder in die Füße gespielt?
Oh ja.
Ja. Also das war wirklich eins der schlechtesten Hitzspiele der letzten Zeit, an die ich mich erinnern kann.
Ich glaube, das hat sich aber in Magdeburg schon so ein bisschen abgezeichnet, dass da irgendwas den Marvin Hitz da behindert, die 100% zu bringen, oder? Wie seht ihr das?
Also ich muss sagen, mich hat in beiden Spielen war ja die Situation, dass er in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss nochmal raus und nach vorne ist. Und in beiden Fällen, ging es dann richtig zur Sache, nachdem er nicht schnell genug wieder zurückgekommen ist und eben die gegnerische Mannschaft dann schon wieder den Ball hatte. Also jedes Mal bleibt ja das Herz stehen inzwischen, wenn er nach vorne geht. Also
Also in Magdeburg, dadurch, dass ein K.O.-Spiel war, fand ich es eher wurscht, weil du musst in der 90. Minute das halt einfach riskieren, sonst bist du raus. Das kann ich jetzt eher, und dass dann halt eben dieses quasi Empty-Net-Tor passiert, finde ich, das kann man dann, da macht ja die Höhe der Niederlage auch nichts mehr aus.
Klar, beim Pokal war es eigentlich fast wurscht, aber die Situation hat mich sehr stark daran erinnert, eben das.
Ja, aber er muss es schon machen. Also wie gesagt, jetzt im Spiel gegen den HSV, du liegst 1-0 hinten, es ist, glaube ich, schon Nachspielzeit. Wie gesagt, da ist es dann auch egal, gerade am Saisonbeginn, ob du nun mit 0-1 oder 0-2 verlierst. Ne? Und er hatte ja dann seinen Torschuss, oder als der HSV an den Ball kam, hat er ja noch das taktische Foul begangen, hat ja dann letztlich alles richtig, das Beste aus der Situation noch gemacht.
Also der Torschuss war auch wirklich, nicht ungefährlich, der ist halt am HSV-Spieler hängen geblieben, aber der hat schon ordentlich abgezogen. Und wir wissen ja, dass gerade Marvin Hitz das auch kann.
Ja, ja, also, klar. Ich glaube einfach nur, die Mannschaft muss sich besser darauf einstellen, dass wenn sie kurz vor Schluss 1-0 hinten liegt, dass der Herr Torwart nach vorne kommt und dass sie dann bitte darauf achten müssen, dass es nicht noch schlimmer ausgeht.
Wenn die Flanken doch schon nicht auf die Stürmer kommen, dann können sie doch auch gar nicht auf den Marvin Hitz kommen, oder?
Aber Marvin Hitz steht halt, wie ein guter Stürmer stehen muss. Der steht halt ganz richtig.
Tja. Als Einziger.
Und er hat wenigstens das Trikot in Signalfarben.
Ist das vielleicht der Geheimplan eigentlich mit den 4 Torhütern, dass Hitz eigentlich jetzt nach dem Spiel in Sturm beordert wird?
Das wäre vielleicht noch was, aber
guck das mal. Das hat der HSV mal gemacht übrigens. Das ist lange her, aber das hat der HSV wirklich mal gemacht. Felix Magath hat mal den Torhüter Richard Golz dann in den letzten 10 Minuten eines Spiels in Sturm gestellt. Tatsächlich. Und einen Ersatzkeeper eingewechselt. Aber lange ist ja, aber damals war es so, der HSV hatte viele Verletzte und ist mit einem Antrag nicht durchgekommen, ich glaube 4 Amateure einsetzen zu dürfen oder auf den Spielberichtsbogen stellen zu dürfen, und aus Protest hat er dann gesagt, na gut, dann lasse ich den Torwart im Sturm spielen, letzten 10 Minuten. Ja, aber das nur ganz am Rande, wir reden über ganz anderes Spiel. So.
Ja, aber ich meine, vielleicht sind wir ihnen jetzt draufgekommen und wissen jetzt, was wir mit den 4 Torhütern machen, der irgendwie mindestens einer zu viel
ist. Wer ist denn der 4. Also ihr habt Hitz, Lute, Giefer und wen noch?
Gelius unseren.
Ach, Kelius. Genau. Alles klar. Mhm.
Ja, wird ein bisschen eng, aber wie gesagt, wenn Herr Hitz sich jetzt als Stürmer umfunktionieren lässt, ist auch schön, weil dann hatten vielleicht keiner auf dem Schirm immer.
Dann würde sich auch Reuters Aussage in der Pressekonferenz endlich mal erklären, als er gesagt hat, wir können den Abgang von Bobadilla mit einem breit genug aufgestellten Kader kompensieren.
Stimmt. Sprichst du was an?
Bei Bobadilla ist ja das Stichwort breit.
Der ist gar nicht so breit. Ich habe den öfter mal in der Stadt getroffen und da sieht er eigentlich, oder da sah er dann jedes Mal so, ja, aber die sehen alle ein bisschen schmächtiger aus, wenn man sie dann in echt vor sich stehen hat. Die sehen auf dem Feld immer viel größer aus.
Also ich weiß nicht, also sein Hintern, seine Hüfte sieht schon sehr breit aus.
Ja, man müsste jetzt wahrscheinlich, raussteckt. Ich habe letztens den Feulner getroffen und der wirkte, als könnte ihn der nächste Luftzug umpusten. Also das ist wahrscheinlich auch einfach so diese, die anderen sind teilweise schlanker, als man denkt und dann ist der Bobadilla, der eigentlich normal gebaut ist und vielleicht ein bisschen kräftiger, der wirkt dann gleich so, naja. Aber was nehme ich in den Schutz? Eben. Ist doch rum ums Eck, fette Sau. Nein, Schmarrn. Um Gottes Willen. Nein. Nix auf Bobadilla. Das würde ich niemals machen. War nicht ernst gemeint. So, ich muss mich jetzt mal hier wieder ein bisschen einfangen. Wir brauchen ein kurzes Päuschen, damit die Moderatorin wieder zur Ruhe kommt. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Hier ist auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ja, ich habe mich wieder einbekommen. Wir sprechen weiter über das Spiel HSV gegen FCA. Und das Spiel wurde auch von technischen, ja, nicht funktionierenden Dingen überschattet. Abgesehen davon, dass der FCA kein Tor reingebracht hat. Und ja, der Videoschiedsrichter war irgendwie technisch nicht so ganz einsetzbar. Und ja, darüber spricht jetzt sowieso die ganze Liga, weil das auch nicht das einzige Spiel war, bei dem das passiert ist. Und die DFL ist wohl ziemlich genervt. Hat ja auch eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, dass das so nicht geht und dass der Anbieter da nachzurüsten hat und für ein funktionierendes System zu sorgen hat. Aber wir als Betroffene sozusagen, ja, wie finden wir das denn jetzt? Wie fandet ihr es denn? Ich habe es ja gar nicht mitgekriegt, ja. Ich habe erstmal wie die Schiedsrichter geschimpft.
Also ich gebe jetzt mal meine Wahrnehmung, weil ich mir dieses Wochenende zwei Spiele angeschaut habe und zweimal aus einer unterschiedlichen Perspektive. Ich war ja am Freitag in München im Stadion beim Saisonauftakt Bayern gegen Leverkusen. Da hat der Videoschiedsrichter ja tatsächlich funktioniert und auch meiner Meinung nach also korrekt funktioniert. Was aber zum Beispiel war, ist, dass beim zweiten Tor von Bayern das lange nicht angesagt wurde. Also die Spieler haben gejubelt und wir haben eigentlich gedacht, okay, alle deuten zur Mitte. Aber das Tor wurde lange nicht angesagt, weil irgendwie alle gedacht haben, der Videoschiedsrichter schaut doch auf Abseits oder so. Das fand ich im Stadion jetzt schon ein bisschen nervig, dieses, hä, was? Ist jetzt noch irgendwas? Das Zweite war jetzt eben, dass ich aus dieser Erfahrung raus, jetzt um das am Fernseher saß und ich glaube nicht mal, dass es ein also klarer Elfmeter war, aber also Finn Bogason kommt kurz vor der Halbzeit im Zweikampf zu Fall im Hamburger Strafraum und ich dachte mir, okay, das ist jetzt ja genau diese Situation, die sie ja nachgucken wollen, wo dann irgendjemand einschreitet und hab also so auf den Fernseher hinzugerufen, ja, jetzt macht's halt euren Drecksvideobeweis, damit wir Klarheit haben. Und es kam nichts. Und ich habe dann erst in der zweiten Halbzeit irgendwo dann gelesen, dass das System ja überhaupt gar nicht an war.
Ja, eben. Also es war, ging mir in der Szene nämlich ähnlich, dass ich gesagt habe, hier, was macht eigentlich der Videoschiedsrichter? War der gerade pinkeln oder was gerade los? Und dann wurde ich eben informiert, dass der, ja, unter nicht funktionierender Technik leidet und deswegen in Schutz genommen werden muss.
Oh. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht im Nachhinein.
Ach was.
Naja, also wobei man ja sagen muss, wie gesagt, da stehen ja auch immer noch Menschen auf dem Platz, die es eventuell ja auch sehen. Und der Schiedsrichter Siebert war es, glaube ich, hat ja auch eine gewisse Erfahrung, auch wenn er noch relativ neu dabei ist. Also der kann ja auch Schiedsrichtern und sieht relativ viel. Und es ging ja bis Ende der vergangenen Saison auch noch ohne Videoschiedsrichter. Also insofern traue ich da dem Gespann auch durchaus zu, die richtigen Entscheidungen auch ohne Videoschiedsrichter zu treffen.
Also da gebe ich dir sogar recht. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich mich jetzt da irgendwie betrogen fühle, aber es war so eine Situation, wo ich mir denke, ich weiß auch noch nicht genau, was ich von der Technologie halten soll, aber ich war halt in so einem Moment, wo ich gedacht habe, na, jetzt haben wir sie schon, jetzt setzen wir sie halt auch ein.
Klar.
Ich glaube nicht, dass die Schiedsrichterentscheidung geändert hätte, oder? Nee.
Aber du hast eben auch was. Entschuldige, aber du hast eben auch was angesprochen, dieses Warten darauf, ob das Tor nun stattgegeben, ob den Tor nun stattgegeben wird oder nicht. Das finde ich auch so ein bisschen, da werde ich mich nicht drauf freuen. Ne? Also ich werde mich sicherlich irgendwann an den Videoassistenten gewöhnen, aber das sind dann im Grunde ja Zustände wie beim American Football, wo so lange gewartet wird, bis der Referee irgendwas ansagt, eine Strafe von 15 Yards, ich weiß es nicht, und dann wird gejubelt. Weiß ich nicht, da kann ich mich noch nicht so sehr mit anfreunden. Man wird sich daran gewöhnen, aber.
Also ich lasse die anderen auch mal zu Wort kommen. Ich nur vielleicht abschließend mein Ding. Ich bin da auch auf Twitter in eine Diskussion reingeraten über, ja, man soll es nicht nach dem ersten Spieltag schon übers Knie brechen und so. Aber also mein erster Eindruck nach dem ersten Spieltag ist, dass es Stadionbesucher nerven wird.
Ja.
Ich glaube, der Fernsehzuschauer, dem wird es wurscht sein. Der schaut eh immer die Wiederholungen. Der kriegt das gezeigt. Ich glaube, für den Fernsehzuschauer wird es keinen Unterschied machen. Und nachdem ja sowieso die Verbände eher dem TV-Publikum als dem Stadionpublikum hinterherrennen, wird es wahrscheinlich da auch nichts zu rütteln geben.
Ich glaube, wie war es denn für dich?
Ja, im Stadion bekam man ja eigentlich überhaupt nichts davon mit, weil wenn keine Unterbrechung stattfindet, dann läuft das Spiel halt auch nochmal weiter. Aber zu der Diskussion ist gerade noch anmerken wollte, ist das, glaube ich, mich am meisten an diesem Wochenende nervt, dass wir jetzt vielleicht durch diesen Videoschiedsrichter diese eine und vielleicht auch noch die nächste Saison, die ja auch noch eine Testsaison ist, eine technische Komponente mit reinbekommen haben, die ganz klar zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann für die Spiele, wo das Ding funktioniert. Weil man muss sich da jetzt das mal vor Augen halten, ne? Da hast du dann vielleicht am 34. Spieltag eine Partie wie Wolfsburg gegen Hamburg letztes Jahr, wo es ja schon noch um was geht, und dann fällt da auch die Technik aus, und in einem anderen Spiel funktioniert alles reibungslos und es werden Elfmeter zugesprochen, die korrekt sind, oder es werden Tore aberkannt, die eben nicht korrekt waren. Und das verzerrt dann die Tabelle neben den ganzen Parametern, die ohnehin schon für eine Ungleichheit in der Bundesliga sorgen, dann vielleicht doch noch mal gravierender, als wir uns das jetzt alle denken können. Und das halte ich insgesamt schon für ziemlich gefährlich.
Genau, nee, also das war jetzt eben das auch das Einzige. Ich meine, dass jetzt zum Start Startschwierigkeiten sind, finde ich, das kann man mal nachvollziehen, das muss man nicht gut finden, aber man kann mal runterschlucken, und man insgesamt hieß es ja jetzt auch in der Diskussion, dass in den Partien, wo es jetzt ausgefallen ist, zum Glück keine Entscheidungen waren, die man jetzt massiv kritisieren müsste. Das stimmt soweit, aber ich hoffe jetzt schon, dass sie das ziemlich schnell in den Griff kriegen, weil wie du richtig sagst, trotzdem hast du halt irgendwie eine Art von Nachteil. Selbst wenn er jetzt nicht zum Tragen kommt, hat's halt ein Geschmäckle.
Aber absolut. Ist das nicht das Gleiche bei, ich sag mal, bei menschlichen Schiedsrichtern auch? Da hast du ja auch einen Nachteil, wenn ein Schiedsrichter Siebert in diesem Fall einen ganz schlechten Tag hat, dann trifft er auch Fehlentscheidungen, die auf ein Spiel Einfluss die aufs Spiel Einfluss nehmen. Also
absolut, Sascha, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass diese Fehlentscheidungen von dem Schiedsrichter, der einen schlechten Tag hat, in Zukunft einfach revidierbar sind, aus dem Spiel heraus. Mhm. Und wenn die Möglichkeit für einige Spiele nicht gegeben ist und für andere schon, ja, dann ist das einfach eine schwierige Kiste, oder? Ich muss auch sagen, dass ich mit dem Argument, dass man Startschwierigkeiten hat und dass das okay ist und dass das ja alles erstmal ausprobiert werden muss, nicht so ganz konform gehe, weil ich meine, das ist nicht irgendwie die Bayernliga Südost oder irgendein Karnevalsverein. Ja, das ist die Bundesliga, ne? Und da ist genug Geld im Spiel, um sich da ordentliche Partner auszusuchen, die es hinkriegen, eine Leitung nach Köln zu legen, aus jedem Bundesliga-Stadion, auch wenn da 6 Spiele gleichzeitig am Samstagnachmittag gepfiffen werden. Also finde ich schon wirklich schwierig, das Ganze. Ich hadere da jetzt nicht sonderlich mit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das diese Saison noch extrem viel Konfliktpotenzial innerhalb der Liga bringen kann. Und ich meine, die Stimmung zwischen Fans und DFB und DFL ist ja ohnehin jetzt nicht gerade die beste, wie man am ersten Spieltag in den ersten 3 Ligen es gesehen hat. Da kann sowas schon echt unangenehm werden, wenn die Kiste nicht in den Griff kriegen.
Also ganz klar, wir haben auf jeden Fall die nächsten Wochen immer noch was zu diskutieren hier.
Gott sei Dank.
Ja, also alle, die Angst hatten, der Videoschiedsrichter, der macht sämtliche Diskussionen kaputt. Nein.
Es gibt noch mehr davon, großartig.
Genau, wir können noch mehr diskutieren. Juhu. Als hätte man jemals Angst haben müssen, dass es über Fußball nichts mehr zu diskutieren gibt. Ernsthaft, also Leute. Na gut, hoffen wir mal, dass es am nächsten Spieltag da alles glatt läuft. Apropos nächster Spieltag. Wollen wir da mal gucken, was da auf uns zukommt. Und welche Mannschaften wir aufs Feld schicken und überhaupt. Machen wir mal. Bis gleich.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir gucken mal, wie es denn jetzt eigentlich im Kader des FCA ausschaut. Da hat sich seit der letzten Sendung schon wieder einiges getan. Ein gewisser Herr Bobadilla hat sich entschieden, anders als kolportiert in der letzten Sendung, nicht ins Ausland zu wechseln, sondern nach Mönchengladbach, was aus Augsburger Sicht auch schon irgendwie ein bisschen Ausland ist. Aber ja, nicht so richtig. Stefan, du bist immer als großer Bobadilla-Fan hier in der Sendung aufgefallen. Hast du deine Tränen schon getrocknet oder wie geht's dir mit dem Abgang?
Nee, es hat auf jeden Fall sehr weh getan, weil es der Boba uns jetzt schon über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist. Aber gleichzeitig habe ich dann auch mittlerweile so die Argumentation, dass er halt nicht immer sehr pflegeleicht ist und irgendwie auch weg wollte, irgendwie auch akzeptieren können. Und ich hoffe, dass er jetzt nächste Woche zumindest im Stadion ist. Spielen würde er nicht, weil irgendwie mal Gladbach zugesagt hat, dass er nicht gegen uns spielt im ersten Spiel. Deswegen hoffentlich kriegt er seine Verabschiedung noch.
Ja, schauen wir mal. Wie geht's denn den anderen damit? Gibt's irgendjemand, der sagt, endlich ist er weg?
Nein, also ich war schockiert, also dass es vor allem nach den ganzen Spekulationen über die Chancen oder was er sich auch von dem Wechsel also versprochen hatte, dass es halt nach Gladbach ging.
Liegt ja bekanntlich in Südamerika.
Ja. die zweite Reaktion war dann irgendwie diese Wehmut und wie gesagt, with apologies to Humphrey Bogart, we'll always have Belgrade. Also ich meine, den Platz in meinem Herzen, wie er das Ding da reinnickt, das, also den wird er nie verlassen. Und allein schon deswegen kann ich ihm jetzt halt, also ich bin natürlich schockiert und ein bisschen auch verärgert, aber so hundertprozentig kann ich ihm nicht böse sein, weil er halt ein großer Teil der bis jetzt geilsten FCA-Saison war, die wir erlebt haben. Und deswegen wünsche ich ihm trotzdem das Gute.
Ja, nur nicht, wenn er gegen uns spielt. Was er jetzt maximal einmal macht, das ist ja okay. Ja. Vielleicht hat er da auch gerade keine Zeit. Ja, Stefan, was sagst du, Bobadilla?
Ich sehe das genauso. Also nach dem Abend in Belgrad wollte ich meine Tochter fast nach ihm benennen. Also nicht Raoul, sondern vielleicht Bobadilla als Vornamen. Ich weiß nicht, ob das durchgegangen wäre. Aber ich sehe das auch so. Irgendwann trennen sich die Wege und jetzt ist es halt der Niederrhein geworden. Ja, ist auch ganz nett da, vielleicht nicht ganz so warm wie in Südamerika. Und ich hoffe, dass sein Nationaltrainer ihn da auch öfter mal spielen sieht, auch wenn ich das bezweifle bei dem Kader von Mönchengladbach. Aber er soll da nochmal sein Glück versuchen. Der letzte Aufenthalt war ja nicht ganz so erfolgreich bei Gladbach.
Ja, also das Argument, er wollte mal was Neues ausprobieren, zählt irgendwie auch nicht. Also ich find's auch einfach insgesamt ein bisschen bitter, weil ich's halt einfach konkret nicht verstehe, warum es jetzt nach Gladbach gegangen ist. Aber schau nicht rein in so einen Kerl, gell? Also.
Ja, aber auf der anderen Seite müsste es ja auch so sehen, der wird also in 32 Partien, hätte ich beinahe gesagt, gegen eure direkten Konkurrenten wird er alles geben. Das ist ja auch in Ordnung. Und in der einen Partie gegen euch, da wird er vom Kicker eine Note 5,5 bekommen, weil er nichts auf die Kette kriegt. Und dann leistet er euch ja auch irgendwo noch einen Dienst.
Das finde ich eine wunderschöne Sicht auf die Dinge.
Ja,
das so habe ich das noch nie gesehen, das stimmt.
Ist es auch dein, also ist es quasi auch deine Punkt oder deine Ansicht zum Gregoritsch-Transfer?
Nee, die ist ein bisschen anders tatsächlich. Also ich fand den Transfer doppelt gut, muss ich sagen. Also Gregoritsch ist bei uns wirklich ein großes Talent oder als großes Talent gekommen. Man hat aber auch so ein bisschen zweifelhaft immer drauf geguckt, weil er so leicht zum Egoismus neigt und so, und als er dann zu euch transferiert wurde, habe ich gesagt, okay, das sind 5 oder 5,5 Millionen in unsere leere Kasse, wunderbar. Auf der Position, wo er sich sah, haben wir halt auch ein Überangebot. Da sind, glaube ich, jetzt immer noch so 5 bis 6 Leute, die vorne drin spielen möchten. Da wollte er ja zuletzt bei uns eingesetzt werden, wurde er aber eben nicht. So, und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht vom Spiel und ja, vom Charakter her auch nicht der Typ, den ich zu 100% in meiner Mannschaft gerne haben möchte. So, und insofern habe ich gesagt, schön, dass du da warst bei uns. Es hat leider nicht ganz so hingehauen, wie wir Fans uns das vorgestellt haben. Und bitte glücklich werden in Augsburg. Natürlich immer abgesehen von den direkten Duellen. Und das hat er im Moment ja ganz gut eingelöst schon mal. Also das muss ich sagen. Also das mit den direkten Duellen, das hat er gut hingekriegt. Mal gucken, ob er den Rest auch hinkriegt.
Ich habe ja eine These. Also nach den ersten beiden Pflichtspielen, nachdem die ja in der Nähe der Elbe stattgefunden haben, dass ihm die Elbe nicht gut tut.
Ja, das passt hervorragend zu der These von Christel.
Ja.
Die ja irgendwann gesagt hat, alle... Also es war ja eigentlich andersrum, ne? Alle Spieler, die Richtung Elbe wechseln, gerade aus Augsburg, ne? Die
werden alle schlechter.
Die werden alle schlechter und Gregoritsch versucht es vielleicht mal andersrum, wer weiß es.
Naja, aber wie gesagt, nach dem Schmarrn, den der in Magdeburg da gespielt hat, also es muss an der Elbe liegen, oder?
Ja. Das habe ich leider nicht gesehen, aber ich glaub's dir. Naja. Gut möglich.
Also, aber wie gesagt, Stadionperspektive.
Ja.
So, Sascha, bekommen wir das Geld für Gregoritsch eigentlich wieder zurück?
Ja, nun wartet doch erstmal ab, ne? Der wird auch schon das eine oder andere Spiel für euch entscheiden, da bin ich mir auch sicher. Er muss natürlich, ich sag mal, anders auftreten als gegen uns, vor allen Dingen was Aktionen im Strafraum angeht, über die wollen wir vielleicht ja auch noch kurz sprechen. Also das war schon sehr bitter, dass er da ausgerechnet, ich verwende dieses Wort eigentlich sehr ungern, aber hier passt es eben mal so gut, ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Club im ersten Saisonspiel nichts Besseres vorhat, als da den Versuch einer Schwalbe da zu tätigen und dann natürlich auch sofort ertappt wird vom Schiedsrichter. Das ist sehr peinlich gewesen. Also bis dahin war den unseren Fans, also den HSV-Fans, ja glaube ich noch ganz wohl gelitten, aber mit der Szene war es dann durch und dass er sich dann anschließend ein Pfeifkonzert anhören muss, das versteht sich von selbst.
Ja, er hat es selber ja wohl nicht ganz verstanden, aber gut.
Nee.
Aber hinterher hat er ja dann doch zugegeben, dass es zumindest, dass man ihm jetzt
Schwalbe
nicht,
war.
Ja, dass ja. er durchaus geschwalbt hat.
Ja, also im ersten Moment habe ich auch tatsächlich gedacht, ne? Am TV-Gerät habe ich auch gedacht, ach du liebes bisschen. Aber wie gesagt, spätestens in der Wiederholung war dann klar, dass es eben eine Schwalbe war und ja, Kopfschütteln par excellence.
Der wird sicher gedacht haben, kein Videoschiedsrichter, ich probiere es einfach mal.
Dann, ich finde es halt dämlich, dass er nicht wenigstens versucht, den Ball reinzubringen. Ich meine, er ist ja durch. Okay, sein rechter Fuß ist der schlechtere, aber ich meine, aus 5 Metern draufbolzen wird schon gehen.
Ja, eben.
Also, tja,
von daher, er muss das gar nicht machen, weil das war wirklich die schlechteste aller Entscheidungen.
Na gut, aber Stefan hat, glaube ich, auch noch was anderes angedeutet mit der Frage, kriegen wir die Kohle für den vielleicht wieder zurück?
Genau.
Da ist ja noch ein anderer Transfer in der Schwebe. Ihr sollt Interesse haben an einem gewissen Herrn Staphylidis, der bisher noch bei uns nicht verletzt ist.
Ja, ich muss gestehen, es war natürlich einer der Spieler, die mir bei unserem vorherigen Duell sehr positiv aufgefallen sind. Wobei, ich glaube, da habt ihr 4-0 gewonnen, da sind mir, glaube ich, alle Augsburger positiv aufgefallen. Aber Staphylidis natürlich im Besonderen, der hat da ja wirklich eine vernünftige Partie abgeliefert. Da ist er mir tatsächlich aber auch zum ersten Mal aufgefallen und dann habe ich so ein bisschen geguckt, dann war die Saison aber auch schon fast zu Ende. Jetzt habe ich von dem Interesse gehört und natürlich die Hamburger Tageszeitung, also beziehungsweise die eine lese ich nicht, aber die Hamburger Morgenpost berichtet fast täglich, mindestens online darüber, dass eventuell Staphylidis noch kommen wird. Ich würde mich freuen, weil es ja eben auch heißt, dass unser bisheriger etatmäßiger Linksverteidiger Douglas Santos nach Eindhoven gehen soll. Und dann hätten wir ja im Grunde nur noch den, der seine Sache jetzt wirklich sehr gut gemacht hat, aber der eben sehr frisch da ist, unser 18-jähriger Rick van Drongelen, der jetzt neu gekauft worden ist. Der eigentlich gar kein Linksverteidiger ist. Also es wäre nur so eine halbgare Lösung. Insofern sehe ich da wirklich tatsächlich Bedarf, muss aber auch wirklich, das, wie gesagt, war ein sehr langer Satz dann, aber ich muss aber auch Kritik äußern dahingehend, dass ich bei jedem Transfer, der mehr als 100.000 Euro kostet, irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, weil man sich ja immer abhängiger von gewissen Investoren macht. Und aber wie gesagt, das ist vielleicht nicht das Thema in einem FC Augsburg Podcast.
Nee,
aber
weil,
ich würde mich freuen, wenn er kommt.
Wir geben ihn jetzt nicht unbedingt für ein Fischbrötchen her. Okay, uns ist nämlich auch aufgefallen, dass der eigentlich ganz gut Fußball spielen kann. Wir durften ihn jetzt schon länger beobachten.
Max brauchen.
Ja. Bitte?
Und dass wir einen Ersatz für Max brauchen.
Ja. Aber ist er denn nur Ersatz für Max? Also ist Max schon der bessere der Stammspieler oder?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich tagesformabhängig. Aber hätte es da jetzt nicht diese Instagram Soap Opera gegeben und alles, was davor und danach lief, dann hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass da am Samstag der Staphylidis auf dem Platz steht und nicht der Max.
Also ganz da bei der Aktion habe ich wirklich gedacht, der passt zum HSV.
Also ganz ehrlich, eins ist, ich finde, Staphylidis hat eine gute Mentalität, der ist auch so richtiger Beißer, der halt die Leute auch mal mitreißt und der halt auch in einem Spiel zu den Fans hingeht und die Fans animiert, wie es jetzt auch ein Sascha Mölders tut oder so. Das finde ich, ist ganz gut für eine Mannschaft von der Mentalität her. Ganz ehrlich, mir hat Ende der letzten Saison, mir hat's gefallen, wenn Max und Staphylidis beide von Anfang an gespielt haben, und zwar Max vorne auf dem Flügel, Staphylidis dahinter. Das war eine richtig, richtig bombenlinke Seite. Aber offensichtlich ist das nicht zukunftsfähig.
Ja, wird man sehen. Aus HSV-Sicht kann ich natürlich mir das auch sehr gut vorstellen, dass er zusammen mit Papadopoulos da irgendwie die Hälfte unseres Abwehrquartetts bildet. Das wäre natürlich auch
extrem. Die schreien alle Stürmer dann weg.
Ja. Also die Mentalitätsmonster, ne?
Ja. durchaus einschüchternd, muss man sagen, wenn du die beiden da hast.
Gut. Gut, jetzt machen wir nicht noch mehr Werbung. Am Ende nehmen sie ihn wirklich. Das ist jetzt zu erwarten, aber warten wir ab, wie es aussieht, wie es noch weitergeht um unseren lieben Staffi. Wir müssen noch ganz kurz drüber sprechen, was uns am nächsten Spieltag erwartet. Sascha, was macht der HSV?
Der HSV, oh Gott, ich darf jetzt nicht sowas böse sagen wie blamiert sich in Köln, aber ich glaube, es wird schwer. Köln ist auch nicht besonders gut gestartet gegen die Gladbacher, da sind, dreht sich der Kreis. Hat 1-0 verloren, die sind natürlich vor eigenem Publikum heiß und einer meiner liebsten Spieler, auch wenn das einige Köln-Fans nicht so hören möchten, ist tatsächlich John Córdoba und da spreche ich über die gesamte Bundesliga. Ich finde diesen Stürmer hervorragend, wie der sich die Bälle erarbeitet, wie sein Abschluss finde ich super, auch wenn er nicht der torgefährlichste Stürmer der vergangenen Saison war, aber ich finde ihn super. So, jetzt spielt er gegen uns, der hat mich schon genervt, als er noch bei Mainz spielte und ich befürchte das Schlimmste, wie gesagt, also da ja eben auch die spielerische Leistung des HSV gegen Augsburg auch nicht die beste war, jetzt kommt noch eine spielstärkere Truppe, also die Leistung des FC Augsburg in allen Ehren, aber Köln, finde ich, setze ich nochmal eine Nummer höher an, das wird nicht einfach, also ich befürchte, es wird eine knappe Niederlage, mein HSV-Herz sagt natürlich, wir holen einen Punkt.
Okay. Ja. Ja, dann hau mal einen Tipp raus.
Ja, da wir ja also das Toreschießen erfunden haben, 0-0.
Okay, das klingt nach einer spektakulären Freitagspartie. Ist mir egal. Sehr schön. Sehr schön. Das ist dann auch nicht so schlimm, wenn der Videoschiedsrichter nicht da ist. Weil,
genau.
Okay, genau. Ja, aber hier, du sagtest es schon, Gladbach. Irgendwie sprechen wir öfter über die. Also Bobadilla wird nicht mitspielen, so viel steht fest, aber sie werden wohl 11 andere auf den Platz stellen können, die dann nächsten Samstag in Augsburg auflaufen beim ersten Heimspiel. Und ja, Stefan, wie gehst du in die Partie als, also ich sag jetzt mal, ja, erster Stadionbesuch diese Saison?
Ja, auf jeden Fall hoch motiviert, dass wir jetzt endlich das Ruder rumreißen. Und Gladbach liegt uns ja normalerweise, deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt mit einem schönen 2-0 gewinnen.
Sehr gut, sehr gut. Der andere Stefan, was meinst du? Wie wird das ausgehen?
Ich glaube, das wird ein bisschen enger. Ich tippe mal auf ein 1-1. Ich hoffe, wir schießen mal ein Tor und hoffe gleichzeitig, dass unsere Abwehr die Offensivkraft mit Traoré und Stindl und Hassar und wie sie alle heißen, überlebt.
Ah ja, könnte schwierig werden. Felix, was meinst du?
Also ich habe mir das Gladbacher Spiel ein bisschen angeguckt und ich dachte mir so, huiuiui, das ist jetzt nicht das Gladbach der vergangenen Jahre, gegen das wir uns so leicht getan haben. Also auch wenn wir uns gegen Häckings Wolfsburg auch mal gut geschlagen haben, ich denke, der FCA verliert das mit 1-2.
So viel Pessimismus zum Schluss, das kann ich nicht ertragen. Nee, dann sage ich jetzt einfach mal beim FCA, bei uns funktioniert die Technik. Der Videoschiedsrichter wird uns mindestens einmal einen Elfmeter zusprechen, auf den warte ich ja noch. Und ich habe ja schon gesagt, Daniel Bayer muss den Elfmeter verwandeln, todessicher. Und ja, das wird ein knappes, umkämpftes, aber es wird ein 2-1. Das kriegen wir hin. So. Wisst ihr Bescheid. Ja, und unsere Sendezeit ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Sascha, wenn man sich jetzt bei dir beschweren will, dass du viel zu nette Sachen über den FCA gesagt hast oder viel zu nette über den HSV, wie erreicht man dich denn am besten?
Also, klar, unter meinem etwas bekannteren Twitter-Namen Ed Rebiger, das ist mein Nachname. Dann habe ich noch einen zweiten Twitter-Account, nämlich den wunderbaren HSV, den du vorhin angesprochen hast. Der heißt auch weiterhin so, obwohl ich meinen Podcast umbenannt habe. Da erreicht man mich immer sehr gut und die Beantwortungsdauer, die liegt auch wirklich im Minutenbereich. Ich bin dauerhaft online.
Sehr schön, sehr schön. Stefan, du als Neuling in der Runde darfst uns gerne auch deinen Twitter-Handle verraten, damit die Leute wissen, wohin sie Lob und Kritik richten können.
Sehr gern. Das ist ST Mattisen. Wenn ihr beim Nachnamen Probleme habt, dann seid ihr nicht alleine.
Alles klar. Felix.
Ja, ich bin immer noch unter @semikufu.
Sehr schön. Und Stefan, du bist?
Unter @obster.
Sehr gut. Mich findet ihr unter @cristaldo1907, die Zirbelnuss unter @msrzirbelnuss und natürlich in unserer Facebook-Gruppe, auf unserer Facebook-Seite, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid oder uns Feedback geben wollt auf irgendeinem dieser Kanäle. Bis dahin, haltet es weiter mit dem FCA. Es wird schon noch. Bis bald und rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Tschüss.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.